Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo again, schön, dass ihr auch heute wieder bei unserer Podcast-Reihe Wissen schützt Tiere reinhört. Ich bin wie immer Manuela Bauer, euer Host in der heutigen Folge, die wir zum ersten Mal zu dritt bestreiten werden. Dazu begrüße ich Ladies First, Fachtierärztin Sabine Öffner. Hallo Sabine, schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Und Dr. Markus Bauer. Hallo Markus.
Hi, wie immer.
Ihr zwei kennt euch ja schon eine kleine Ewigkeit, denn Sabine ist schon seit, ja, ich glaube, fast 30 Jahre hier arbeitsmäßig unterwegs. Du hast ja schon während des Studiums oder schon vorher, glaube ich, hier angefangen, oder?
Ich habe tatsächlich 1996 hier meine Ausbildung zur Tierarzthelferin angefangen und bin nach der Ausbildung ins Studium gegangen und habe, während ich studiert habe, auch immer tatsächlich hier gearbeitet. Sei es als Hilfskraft, sei es als halbe Chefsekretärin. Ich war wirklich die letzten knapp 30 Jahre dem Haus immer auf eine Art und Weise verbunden.
Das heißt, du bist wirklich schon ein Einrichtungsgegenstand hier.
Genau, ein Fossil-Einrichtungsgegenstand. Ich habe noch keine Inventarnummer bekommen, aber noch nicht. Wahrscheinlich wäre es demnächst bald soweit.
Und das heißt, ihr zwei kennt euch ja auch schon eine halbe Ewigkeit und ihr habt bestimmt einen Haufen gemeinsamer Erinnerungen. Und dann ist es wie bei so einem alten Ehepaar, der eine erinnert sich an das und die andere an das. Und dann schauen wir mal, an was ihr euch beide gemeinsam erinnert. Sabine, wir fangen bei dir an. Was hast du so in Erinnerung aus den Anfängen hier? Was war hier los?
Ja, Markus kenne ich ja tatsächlich seit meinem allerersten Tag. Ich habe ihn damals ja als ganz jungen, frischen Tierarzt hier kennengelernt. Ja, ist er ja immer noch. Aber damals tatsächlich war er meine erste Ansprechperson und auch der immer quasi mit mir zusammen irgendwas getan und gemacht hat. Und er hat mich gleich mal ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte gar keine Erfahrung mit Reptilien und seine erste Anweisung war gleich, hol doch mal da hinten die Boa raus, die müssen wir behandeln. Und ich stand dann vor diesem Terrarium und dachte mir so, okay, es scheint nichts Giftiges zu sein, wenn er mich das rausholen lässt, hole ich es halt einfach mal raus. Hat gut funktioniert, hat nicht gebissen und dann haben wir es behandelt und so fing das eigentlich alles so wirklich an.
Ja, aber du hast dir ja auch nie ins Hemd gemacht. Also du hast immer hingepackt und du hast einfach ein gutes Gefühl dafür gehabt. Es war wirklich so, dass man sagen konnte, mach mal, und das war klar. Und es war, glaube ich, auch ziemlich schnell so, dass du mein Zweitgehirn geworden bist, weil ich vergiss ja so viel. Und Sabine kann sich ja alles merken. Das ist wirklich krass. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat total viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich da noch an Aufräumaktionen nächtlicherweise, wo wir aussortiert haben, Dinge gefunden haben, die vor Jahrhunderten schon antik waren. Und da haben wir also wirklich wilde Nächte miteinander gehabt, indem wir hier aufgeräumt, geputzt, umgestellt und böse Zettelchen hingeklebt haben und so.
Das stimmt.
Das hat böse immer sehr...
Böse Zettelchen, was heißt das?
Ja, so kann man den Scheiß nicht endlich wegschmeißen. Und wir waren halt junge, kleine Revoluzzer.
Gab es denn überhaupt die Zeit, weil du hast gesagt, Sabine hat gesagt, ja, ich wurde einfach hingeschickt, hol doch mal die Boa raus. War denn damals überhaupt schon die Zeit, so Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, zu lernen, die Leute richtig einzuweisen?
Sagen wir mal so, das ist damals nicht sehr groß geschrieben worden, allgemein nicht. Wir reden über die frühen 90er. Da war vieles noch lange nicht so in der Gesellschaft bewertet wie jetzt und ist auch nicht so wirklich ernst genommen worden. Wobei wir beide, glaube ich, uns nie einen Kopf drum gemacht haben, ob man da ein Pflaster brauchen könnte. Das hat man draufgeklebt, ein bisschen Jod drüber gekippt und weitergearbeitet. Das ist heute anders. Aber wir haben trotz alledem, glaube ich, schon versucht, nicht kaputt zu gehen. Und wenn, kann mich noch erinnern, als ich einen Keimann am Schienbein hängen hatte, da hat mich Sabine dann erst versorgt und das war nicht das erste Mal und auch bei Gott nicht das letzte. Das war halt so, das ist passiert und damals bist du auch viel naiver noch an die Tiere rangegangen. Aber erinnerst du dich noch an diese mit Metall ausgeschlagene Kiste mit Schloss, mit dieser riesigen Puffotter aus Stuttgart drin? Ja. Das war ein Riesenbohai, weil die Uni-Werkstätte musste eben einen bruch- und ausbruchsicheren Käfig über Nacht bauen und so. Aber dass wir die jeden Tag rausziehen mussten und behandeln mussten, das war halt so.
Ja, das hatten wir ja ganz häufig. Ich weiß nicht, ob du dich an die Kobra aus der Holzkiste erinnerst. Ja. Ja, wir haben sie liebevoll Markus danach getauft. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Aber da kam eine Beschlagnahme an über die Polizei. Da ist ein Paket nicht angenommen worden. Und sie haben an der oberen Schicht, als sie es aufgemacht haben, gesehen, glaube ich, Kreuzottern oder sowas drin. Hm. Also es war ein Giftschrank, die sie erkannt haben. Und dann haben sie es hierher zu uns gebracht. Wir mussten den Rest auspacken. Und übrig blieb eine Holzkiste, wo keine Beschriftung drauf war, kein Sichtfenster, nichts. Nur ein kleines Löchlein, das man öffnen konnte, haben wir dann auch gemacht und rauskam dann, glaube ich, eine 1,60 Meter lange Kobra, also Brillenkobra, die wir damals, ich weiß bis heute noch nicht, wie sie da wirklich reingepasst hat. Ausgesehen hat sie am Anfang so wie K aus dem Dschungelbuch, ja, so mit Zickzack quasi und verkrümmter Wirbelsäule, war für uns auch was Kurioses, aber sowas hatten wir damals eben.
Ja, und dann kam der Staatsanwalt und wollte genau wissen, wie lang die Kobra ist. Und eine Kobra in die Hand zu nehmen, ist halt schon nochmal was anderes als eine Viper, weil die Haut ist glatt, der Kopf ist viel schmaler, du hast immer das Gefühl, die dreht sich aus dem Griff. Und dann sehe ich uns beide noch hier in diesem Raum am Abzug stehen und versuchen, diese Kobra mit Narkosegas in Narkose zu bringen. Und die packst du dann in so eine Klarsichtbox und die legte sich dann auf die Seite und alles war gut. Und kaum bewegst du die Box, steht sie wieder da und sagt Hallo. Ne, die wollte einfach nicht schlafen und hat vor allem eine halbe Stunde bestimmt die Luft angehalten, was die im Gegensatz zu uns kann. Wir waren high, sie hat uns den nicht vorhandenen Stinkefinger gezeigt und ich bin damals echt 1000 Tode gestorben. Weil es war die erste Kobra, die ich in die Hand nehmen musste und ich dachte mir, jetzt stirbst du. Und Sabine hat todesmutig gemessen und Notizen gemacht und dann haben wir sie gemeinsam wieder in die Box buxiert und dann dreimal das Kreuz gemacht. Also es war schon Abenteuerwildnis damals.
Könnt ihr euch erinnern, wer die dann noch übernommen hat?
Ja, das war ein Professor, der in dem Fall hinzugezogen worden ist, weil da auch ganz viele, also das war so ein Tiermessi-Fall im Grunde und das war nur so ein Rand, eine Randerscheinung, diese Postsendung. Und der hat uns damals bei den Spinnen und den Spinnengiften geholfen, um die es da ging. Und der hat die Kobra damals adoptiert. Sie hieß auch dann immer noch Markus.
Du hast erzählt, als der Kaiman dich gebissen hat. Sabine, was geht da in einem vor, als du da so beherzt eingegriffen hast?
Ja, erstmal habe ich mir gedacht, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Muss man ja offen zugeben. Wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Wir haben ja noch so ein paar andere Bissgeschichten hinter uns gebracht. Nein, da hat man natürlich erstmal überlegt man. Und ich habe tatsächlich während meiner Schulzeit Schwesternhelferin gelernt, auch noch.
Das heißt,
ich wusste natürlich erste-hilfemäßig sehr viel und habe dann erstmal wirklich die Erstversorgung gemacht. Er war ein bisschen aufgeschrammt am Schienbein. Tief ist er Gott sei Dank nicht gekommen, der Keilmann. Aber ich glaube, es hat ordentlich wehgetan. Und geblutet hat es ziemlich. Deswegen, ja, ich weiß nur noch, dass unser Hausmeister mit dabei war und ziemlich erschrocken war, der Martin damals. Der war richtig, richtig erschrocken, als Markus da blutend aus der Box wieder rauskam. weil ich glaube, du warst drin, weil du es rausfangen wolltest, das Tier, damit eine Reparatur stattfinden konnte. Deswegen war der Hausmeister dabei. Und der war dann natürlich, oh Gott, bloß weil ich jetzt Zeit hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist schon alles in Ordnung. Er wird es überleben.
Wie ist es bei einem Kaiman? Also von Krokodilen kennt man diese unglaubliche Beißkraft. Ne? Da ist ja ein unglaublicher Druck drauf. Wie groß ist die bei einem Kaiman und beißen die sich richtig fest? Also wie hast du den runtergekriegt?
Der hat sich gar nicht festgebissen. Ah. Also der ist Markus, sage ich jetzt mal, von dem, wie ich es von der Bissverletzung her sehe, weil ich habe den Unfall selber habe ich gar nicht gesehen, ist der dem quasi mit der Schnauze vorne hin und hatte halt ein offenes Maul und hat den quasi einfach vorne angeschrammt. So sah es auch aus. Er hat den nicht jetzt schräg oder das Wadel umfasst und hat versucht, mit Todesrolle ihm das zu amputieren.
Das ist so unständig, ich mir das gerade vor.
Nee, das war tatsächlich einfach, glaube ich, so eine Abwehrgeschichte mit einem, komm du mir nicht so nahe, ich zeig dir mal, ich kann auch anders.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn die Besonderheit, Sabine, bei der Behandlung von Reptilien? Du musst ja wirklich, das Verhalten ist ja so speziell, sage ich jetzt mal, du musst ja dich wahnsinnig gut auskennen.
Das ist tatsächlich so. Also eigentlich sind sie ja von der Behandlung den Säugetieren ganz ähnlich. Wir lernen ja hauptsächlich in unserem Studium was über Säugetiere. Da sind sie ihnen sehr ähnlich mit einigen Besonderheiten. Also sie haben zum Beispiel nur ein dreikammeriges Herz, das auch ein bisschen anders funktioniert als unser Herz. Das spielt bei der Narkose eine ganz große Rolle. Sie haben keine Körpertemperatur. Also sie haben eine Körpertemperatur, aber die hängt immer quasi von der Umgebungstemperatur ab. Also sie haben eine sogenannte Preferred Optimal Temperature Zone, nennt man das. Also diese Temperaturzone, wo sie sich am liebsten aufhalten, spielt wieder bei Narkose eine Rolle, spielt eine Riesenrolle, wenn es darum geht, dass die Tiere krank sind und heilen sollen. Weil wenn ich sie einfach zu kühl oder zu warm sitzen habe, dann ist es tatsächlich so, heilen die nicht vernünftig. Mhm. Ja? Deswegen, das sind einfach Sachen, die wir wirklich wissen müssen, die wir echt auch beachten müssen, weil ansonsten die Tiere einfach nicht gesund werden.
Mhm. Muss dann auch bei der OP die optimale Zimmertemperatur sein?
Ja, die muss tatsächlich herrschen, was für uns manchmal etwas anstrengend ist, weil wenn halt so eine Grundtemperatur 28 Grad ist, also unser OP ist immer kuschelig warm, wenn man so sagen möchte.
Mhm. Ja, aber was, glaube ich, auch ganz große Rolle spielt, und da haben wir, glaube ich, viel von unserem verstorbenen Chef gelernt, und auch weil er uns so viel hat machen lassen, ist die Anatomie zu kennen. Und Sabine und ich haben, glaube ich, hunderte, wenn nicht gar tausende Tiere auseinandergebaut, die damals im Auftrag zur Sektion kamen. Und wir zwei haben es gern gemacht, und ich sehe mich noch bis zum Ellbogen in einem Alligator drin, der, glaube ich, an einer Verbrühung gestorben war. Und so ein großes Tier mit, der hatte bestimmt 100 Kilo, zu sezieren, das dauert eine Zeit lang, und du kniest förmlich im Brustkorb dieses Krokodils. Und es war Mittag, und damals war auch Hygiene noch nicht so groß geschrieben, und ich habe das immer gern ignoriert. Und dann, ich hatte Hunger, und Sabine hat mir Leberkassemme geholt, und ich habe dann in der Leiche rumgewurstet und immer wieder so, lass mich doch auch mal beißen. Oder damals durfte man in vielen Bereichen noch rauchen. Also Sabine hat mir auch oft in der Pato die Zigarette zum Ziehen hingehalten. Heute undenkbar, aber damals war das so. Und wir haben, erinnerst dich noch an die Tuberkulose? Das war auch ganz großer Spaß. Da mussten wir nämlich alle im Gesundheitsamt antreten, auch ein Krokodil mit einer atypischen Mykobakteriose, also im weitesten Sinne Krokodiltuberkulose. Und dann mussten wir alle ins Gesundheitsamt und uns röntgen lassen. Und
ist es auf Menschen übertragbar?
Ja, der Erreger ja, aber er macht bei Menschen hauptsächlich Hautprobleme. Mhm.
Aber das war auch spannend, dass man da mal ins Gesundheitsamt musste, auch ich glaube 2 oder 3 Mal sogar. Also ich glaube nach 6 Monaten mussten wir auf jeden Fall noch mal hin zum Nachröntgen. Und da ist man dann schon so ein bisschen zittrig manchmal. Aber wir haben alle keinerlei Symptome gehabt.
Symptome nicht, aber 3-mal dürfte raten, bei wem ein Fleckchen auf der Lunge festgestellt wurde. Das war nämlich meiner einer. Und dann musste ich zum Lungenfacharzt, und er hat nur schallend gelacht, weil meine Wirbelsäule ist ja so schief und krumm, und dann ist eine Rippe aus ihrem Gelenk gehüpft. Und die hatte Knubbelchen, also fürs gemacht. Gelenk. Mhm. Und genau das war mein Befund beim Gesundheitsamt.
Aber da kommt ja schon Verdacht auf.
Ja, genau.
Okay, okay. Gab es denn generell, du hast zwar gesagt, die Sabine ist recht beherzt, hast du denn auch mal Angst gehabt, Sabine?
Angst tatsächlich, niemand hat Respekt. Also ich glaube, sonst könnte man die Arbeit hier gar nicht machen mit manchen Tieren, die wir hier so haben. Ich mag keine Spinnen. Das ist eine meiner Dinge, die ich so gar nicht leiden kann. Aber da habe ich auch einfach Respekt davor. Also ich mag diese 8 Beine nicht. Das ist so, aber ich habe jetzt nicht direkt Angst davor. Also ich habe am Anfang, bin ich auch ganz ehrlich, wenn meine Spinne in die Sprechstunde kam, bin ich schreiend rausgerannt und da hatte urplötzlich was ganz Wichtiges im Labor zu tun. Ja? Das war schon so. Und dann hatten wir einen sehr netten Azubi namens Matthias Lang, der bei uns einer der Obertierpfleger ist. Der hat mich dann immer mit Häutungen getriezt, indem er mir die plötzlich zugeworfen hat oder auf die Tastatur geschmissen hat. Und dadurch ist meine Angst, also Angst, ja, aber dieses Unwohlsein weggegangen.
Das kann ja auch so ein Ekelgefühl sein, sag ich jetzt mal.
Ja.
Erinnerst du dich noch an diese riesige Gabun-Viper, die vorm Aufstehen, was ja für mich der Horror ist, eingepackt werden musste, um nach Spanien zu gehen mit einem Tiertransport? Und im alten Giftschlangenraum war es ja super eng. Und wen hat es wieder getroffen? Sabine und mich. Und
wurden die Karten verteilt?
Naja, ich meine, das ist ja immer so, ne? Wenn man so Dinge hat, die man nicht so gern macht oder so, dann ist man halt nicht auffindbar. Und wir zwei haben ja bei allem hier geschrien und haben dann nach einem langen Kampf, also die hätte in Spanien auch als Stier auftreten können, haben wir dieses Tier dann in den Beutel gekriegt. Das war das Problem. Die müssen für einen internationalen Transport in einem Sack, in einer Kiste transportiert werden. Ja, und jetzt erzähl mal so einem Bomber, dass er in einen Sack soll, ne, vorm Aufstehen. Also das war schon Abenteuerwildnis oder auch die ganz großen Klapperschlangen, die wir damals da aus dem Bodenseegebiet hatten. Das war schon ein paar Mal
über Augenhöhe.
Ja, aber ja. Das muss man einfach, ich muss jetzt auch diesem traurigen Anlass ein bisschen gerecht werden. Sabine ist wirklich jemand gewesen, immer, wo du blind vertrauen konntest und wo man sich ohne großartig Worte zu brauchen so gut gekannt hat, dass du wusstest, was der andere tut. Und das war immer ein richtig, richtig tolles Arbeiten.
Unsere Hörer wissen ja noch gar nichts von dem traurigen Anlass. Der ist.
Ja, den darf Sabine selber erzählen. Ich sag schon nichts.
Ja, so traurig ist er ja nicht. Also kommt auf die Sichtweise drauf an. Nein, ich werde die Auffangstation nach diesen fast 30 Jahren jetzt doch verlassen, um mich einfach auch mal anderen Aufgaben zu widmen. Ich bin jemand, der gerne über den Tellerrand schaut und auch mal woanders nochmal tätig werden möchte. Und ich habe mir gedacht, so 30 Jahre sind doch eine wirklich lange Zeit in ein und demselben Betrieb, auch wenn ich zwischenzeitlich mal woanders dann auch halbtags gearbeitet habe. Aber ich habe jetzt den Entschluss gefasst, einfach nochmal einen Schritt in meinem Leben zu gehen, denn mancher vielleicht nicht geht, und doch nochmal mir was anderes anzuschauen.
Ja, ja, typisch Frau, ne? 30 Jahre lebst du zusammen, isst zusammen und dann sagt so, Alter, jetzt kannst du deinen Dreck
allein machen.
Aber das Schöne ist, dass, glaube ich, an dieser völlig unaufgeregten Freundschaft, die uns verbindet, sich einfach auch deswegen nichts ändert.
Überhaupt nicht. Und es wird auch nicht mein Verhältnis zur Auffangstation ändern. Ich gehe ja im Guten und nicht, weil ich irgendwie hier unglücklich bin oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil ich, wie gesagt, mein Leben nochmal in eine andere Richtung lenken möchte und mal gucken möchte, was es sonst noch so gibt.
Also ich verstehe das total, wenn man nach so langer Zeit mal was Neues ausprobieren will. Ich möchte trotzdem noch mal auf die Vergangenheit kommen, und zwar auf die Spinnen. Und das würde mich jetzt einfach noch mal persönlich interessieren, wenn man eine Spinne zu untersuchen hat und eventuell sogar zu operieren, wie sowas funktioniert. Ich hatte mal einen Dreh, da haben wir eine Spinne mit Backpulver betäubt. Sagt euch das auch was? Ist das irgendwie so eine semi-professionelle Methode oder eine total unprofessionelle Methode?
Nee, ist
oder?
Tatsächlich eine ganz gängige Methode, muss man dazu sagen. Es gibt halt, es sind Spinnen. Also man redet ja, wenn es um Behandlung von Spinnen geht, häufig über die Vogelspinnen. Es ist tatsächlich so, es gibt ganz wenig Forschung. Es gibt mittlerweile zwar Blutwerte, witzigerweise, zu Vogelspinnen, also über diese Hämolymphe, die haben, aber ansonsten gibt es ganz, ganz wenig. Aber was man weiß, ist, dass durch Backpulver, was ja mit Wasser angemischt wird, entsteht ja CO2.
Genau,
und
wird dadurch, der Deckel zugemacht, ja.
Genau, und der Deckel wird zu, und durch das CO2 schlafen die ein. Für die ist das tatsächlich eine adäquate Narkose, wenn man so nennen möchte. Man kann sie auch mit den gängigen Narkosegasen, die wir in der Tiermedizin haben, tatsächlich in Narkose legen. Da liegen die auch ganz gut und wachen auch wieder auf, habe ich auch schon Erfahrung mitgemacht. Aber die meisten verwenden tatsächlich Backpulver, weil es A, billig ist und B, tatsächlich funktioniert. Was wir nicht wissen ist, ob es Schmerz ausschaltet. Und man weiß, dass auch Spinnen Schmerz haben können. Also das weiß man. Aber wir wissen halt auch noch nicht, welche Schmerzmittel bei denen wirken. Mhm. Aber das Gängige ist tatsächlich das Backpulver, witzigerweise. Ah, ja. Und sie schlafen damit sehr, sehr gut.
Ja, unsere ist nach 10 Minuten blöderweise wieder aufgewacht. Das war keine 10 Minuten, 5 Minuten höchstens. Mhm. Und jetzt hattest du ja, ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir Ekel war, ob es die Beine waren, die laufen oder so. Also wenn sie dann narkotisiert war, dann ging es für dich.
Also ich habe tatsächlich aus Freundschaft, muss man sagen,
zu wem?
Zum Andi, das ist unser Spinnenmensch hier im Haus gewesen vor ein paar Jahren, unser lieber Andi Winterkorn, der hat, seine Lieblingsspinne hatte tatsächlich ein Problem, die Wanda. Und er hat mich dann gefragt als Tierärztin seines Vertrauens, ob ich sie nicht mal angucken könnte. Und jetzt bin ich tatsächlich jemand, der auch gerne an seine Grenzen geht. Und ich habe gesagt, ich kann ja nicht immer nur sagen, ich ekel mich davor, sondern wir probieren es mal. Und dann haben wir sie tatsächlich in Narkose gelegt. Ich habe sie mir angeschaut, die hatte eine Umfangsvermehrung an ihrem Hinterleib. Wir haben das Ganze auch operiert.
Was hatte sie? Durch was kam das?
Das ist tatsächlich eine Sache, die man bei den Spinnen noch nicht so genau weiß. Die hat wie so eine Art Blase bekommen, wie wir sie uns, wenn wir uns die Fersen wund laufen. Ja, ja. Und da war Flüssigkeit drin. Und das wird immer wieder als Infektion beschrieben. Die Flüssigkeit da drin ist aber tatsächlich steril. Also wir haben das auch abgezogen und haben das eingeschickt. Da ist kein Bakterium, kein Pilz, kein nichts gewachsen. Die sind steril. Die kriegen das aus irgendwelchen Gründen, die wir noch nicht kennen. Problem bei dem Ganzen ist, das liegt sehr dicht unter der Haut. Das heißt, wenn man da wirklich die zu arg verletzt, kann man eben den ganzen Spinnenkörper verletzen. Und dann tritt diese Hämolymphe aus. Und das ist meistens das Todesurteil für diese Tiere. Wir hatten in dem Fall tatsächlich Glück, dass es so gut abgegrenzt war, dass wir haben das abgesaugt, haben die dann auch abtragen können. Diese Haut, die wie bei unseren Blasen dann da oben drüber war. Und Wanda wollte zwar zuerst nicht aus der Narkose aufwachen. Und Andi hat sie tief traurig mit nach Hause genommen, um sie zu beerdigen, und zu Hause, als er die Kiste aufgemacht hat, hat sie ihn angeguckt, wie eine Spinne halt so gucken kann.
Und gelächelt.
Und hat gelächelt, so ungefähr. Und sie lebte tatsächlich, glaube ich, noch 2 oder 3 Jahre. Sie war eine ganz, ganz alte Vogelspinne.
Okay.
Ja, das war meine Spinnen-OP-Erfahrung.
Okay. Gab es denn eine OP, die ihr mal gemeinsam gemeistert habt,
Markus? Viele.
Ganz viele.
Erinnerst du dich noch an diesen monströsen Blasenstein?
Das war auch gerade mein Gedanke, die Spornschildkröte mit dem Blasen.
Das war eine wirklich große Spornschildkröte, so mit 40, 45 Kilo. Ein schönes, großes, altes Weibchen. Und die hatte Stuhlgangprobleme, die hatte einen Harn, der aussah wie Einlaufsuppe. Also wenn man so ein Ei in die Suppe rührt, stank auch so und... Das sollte operiert werden. Es war meine erste Schildkröten-OP. Da waren auch noch Kolleginnen damals mit dabei und dann haben wir die aufgesägt. Und in dieser Harnblase war ein kindskopfgroßer Blasenstein drin, der von einem Ei ausging. Also in der Mitte war ein Ei drin, das den falschen Weg genommen hat. Also wenn Schildkröten Eier legen, gibt es da so einen gemeinsamen Raum, wo die Harnblase rein mündet und den Harn abgibt, aber auch der Eileiter. Und wenn das Tier blöd sitzt, nimmt die halt den anderen Weg und flutscht in die Blase und dann bildet sich drum ein Blasenstein.
Ich kenne ja nur die Eileiterschwangerschaft jetzt beim Menschen.
Bisschen was anderes.
Bisschen was anderes. Ja. Aber die sind die Harnröhre rein.
In die Harnblase.
Harnblase direkt.
Mhm. Okay. Und ich sehe mich heute noch blutigen Schweiß auf der Stirn haben, weil ich mir dachte, diese Blase kriegen wir nie im Leben zugenäht. Hat aber geklappt, aber am Schluss ist sie trotzdem gestorben, weil wir beim Aufsägen, glaube ich, eine Arterie verletzt hatten, die die Harnblase versorgt. Aber wir haben ganz, ganz viel miteinander operiert und zum Teil geblödelt und gegackert und so. Das ist es waren schon oft schöne, häufig langdauernde bis nachts anhaltende OPs.
Mhm. Wie lange dauern so OPs im Durchschnitt?
Die OP nicht so lang, aber das Aufwachen.
Ja, also immer Narkose ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema bei Reptilien. Also bei dieser Spornschildkröte.
Und da bleibt man auch immer dabei, entschuldige, wenn
ich unterbreche. Ja, muss man tatsächlich, man muss auch bei denen ganz normale Narkose und Überwachung machen, wie wir das bei den Säugetieren oder bei uns Menschen ja auch machen. Mhm. Das muss ganz normal auch hier gängig durchgeführt werden. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass die am Anfang ja auch gar nicht schlafen wollte. Das war noch vor der Zeit, dass man wusste, dass man auch diverseste Narkosemittel spritzen kann beim Reptil. Das Einzige, was man kannte, war eins, was man in die Vene geben konnte. Und das war bei diesen Tieren nicht möglich. Die waren noch so kräftig, dass die alles so abgeklemmt haben. Wir haben keine Chance gehabt, wir haben es probiert. Die haben wir dann auch in eine Kiste gesetzt mit dem Narkosegas. Und das haben wir, ich glaube, 4 Stunden gewartet, bis sie den ersten Luftzug, einen Atemzug gemacht hat. Und dann hat sie auch geschlafen. Dann war sie weg. Ja, aber deswegen waren erstmal 4 Stunden, saßen wir hier und haben gewartet, dass sie endlich schnauft. Und dann brauchen die manchmal halt ewig wieder zum Aufwachen. Das ist immer, da sitzt man dann und beatmet, die atmen dann nicht mehr von selber, dann muss man selber, also muss man aktiv beatmen. Deswegen dauert es manchmal echt Stunden.
Das waren dann so OP-Tage, wo es dann auf Kosten des Hauses Pizza gab.
Kann man vorstellen, da ist ja jedes Mal die Erleichterung groß. Wann war die Erleichterung bei dir, Sabine, am größten?
Bei den Narkosen meinst du jetzt, wenn sowas aufhört? Die ist immer groß. Also so, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht an einen Patienten erinnern, wo ich sage, dass es mich bei dem besonders gefreut hat, dass er wieder aufwacht. Man freut sich über jeden, der ganz normal aufwacht. Es hat sich die Narkose ja in den letzten Jahren noch deutlich verbessert, was das angeht, weil wir jetzt eben sehr viele Mittel haben, die wir spritzen können, wo wir zum Beispiel auch ein Antidot geben können. Also wir können einen sogenannten Antagonisten geben. Das heißt, eins der Medikamente, das wir spritzen, wird aufgehoben. Da wird die Narkosewirkung aufgehoben und dadurch wachen die Tiere zum Teil deutlich schneller auf. Man freut sich natürlich schon, wenn es irgendwelche ganz besonderen Tiere sind, wenn man beispielsweise eine sehr seltene Schildkröte hat. Oder wir haben vor ein paar Jahren eine große Riesenschildkröte zum Beispiel gehabt. Der wollte am Anfang gar nicht in Narkose gehen und dann war er plötzlich weg, dass man gedacht hat, oh Gott, wacht er überhaupt wieder auf?
Das ist ein Jenseits.
Ja, genau. Und dann ist er aber wieder gekommen. Ja. Oder auch Wanda, die Vogelspinne. Ja. Auch das hat mich natürlich gefreut.
Also das klang schon dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Genau.
Also, wenn er die schon zum Beerdigen mitgenommen hat, oh Gott, oh Gott. Da hast du bestimmt auch 1000 Tode ausgestanden.
Ja, mir tat es dann so leid, weil ich kannte den Andi so gut und das war eine seiner ersten Vogelspinnen und die hatte er halt immer noch mit, ich glaube, fast 18 Jahren oder was, die alt war. Und dann tat es einem so leid, dass man dann sagte, oh, jetzt wird sie doch nicht mehr wach. Und dann hat es mich natürlich umso mehr gefreut, als dann 2-3 Stunden, nachdem er gegangen war, plötzlich der Anruf kam mit, ah, guck mal, wer wieder hier wach ist. Und dann gleich mit Video und allem. Das hat mich dann besonders gefreut.
Ja. Kannst du dich an die andere Wiederauferstehung erinnern im Kühlschrank?
Oh Gott.
Oh, an welche?
An den Axolotl?
Nee, tatsächlich
also
nicht.
Also Professor Hoffmann, unser alter Chef, war ja Pathologe. Und deswegen kamen da jeden Tag Pakete von Tierbesitzern, deren Tiere gestorben sind, weil die wissen wollten, an was die gestorben sind. Und in einem war so ein Axolotl, also im Grunde ein Salamander, der sein Leben lang im Wasser bleibt und über Kiemen atmet, der verstorben war. Und weil wir keine Zeit mehr hatten, haben wir gesagt, den legen wir jetzt in den Kühlschrank, dann kann der bis morgen da liegen und dann machen wir den auf.
Also nicht Eiskühlfach, Kühlschrank.
Kühlschrank. Gut. Und ja, am nächsten Morgen war das Schüsselchen leer und Jesus saß dahinter, also Jesus. Der war nicht tot. Oder kannst du dich an Achim und die aufgesägte Schildkröte erinnern? Ja. War auch ganz schlimm. Das war eine Carolina-Dosenschildkröte, das werde ich nie vergessen. Wunderschönes Tier, das beim Auspacken nach Verwesung gestunken hat, sondersgleichen. Wir hatten damals einen Doktoranden, der die Leichen vorbereitet hat. Und Schildkröten musst du halt aufsägen. Und dann kam ein kreidebleicher, wirklich mit der Welt fertiger Achim ins Sprechzimmer und hat gesagt, ihr könnt selber weitermachen, ich mach das nicht mehr. Der schlug das Herz. Also die war nicht tot, sondern gammelte quasi lebendig vor sich hin. Sowas hat man leider immer wieder.
Was habt ihr dann gemacht?
Wir haben das Herz entfernt und dann war sie tot. Ja, klar.
Aber das Axolotl, das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte. Wie konnte das sein? War die in der Ohnmacht oder was, als die da mit der Post verschickt worden oder wie?
Oh ja.
Ah ja.
Ich meine, das Dumme ist, wir reden halt über wechselwarme Tiere. Ne? Also, was auch noch ganz am Anfang, das war glaube ich sogar noch bevor du bei uns Lehrling warst, kam so wie aus dem schlechten Film aus den 80ern so ein Schwabinger Striezi. Also Cowboyjacke mit langen Lederfransen. Ja, meine Schlange ist verrückt. Langt in die Innentasche, legt einen Beutel auf den Tisch und der Beutel fängt das Rasseln an. Die war nur kalt. Und sowas kann halt schon passieren. Und damals hatten wir eben noch keinen Doppler, mit dem du gucken kannst, ob da noch Herzaktion da ist.
Es ist ein Doppler, Markus.
Es kann, glaube ich, Sabine besser erklären. Du kannst quasi den Durchfluss von Blut akustisch darstellen. Das macht dann so.
Ah, okay, ja, okay. Und den gab es damals noch nicht.
Nicht bei uns.
Genau. Gegeben hat es die schon. Wir haben auch noch so ein schönes Uraltgerät, das leider nicht mehr funktioniert, aber eins unserer besten tatsächlich damals war. Die haben wir, sobald wir es hatten, sehr, sehr gerne genutzt, weil du wirklich diesen Blutfluss hörst und darstellen kannst. Ist bei uns mittlerweile auch ganz, ganz gängig, einfach, dass wir das in der Narkose bei den Tieren ganz, ganz häufig anwenden. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Punkte, wo man das Herz ganz gut abhören kann und den Blutfluss dann eben findet. Und dann ist man sich einfach sicher, das Tier lebt noch während meiner OP.
Ja, ist es denn öfters vorgekommen, dass die Leute wegen dieser wechselwarmen Tiere, die dann bei niedrigen Temperaturen in so eine Art Todesstarre fallen, die denken, ihr Tier ist jetzt tot, gestorben? Kommt das öfters vor oder ist es öfters vorgekommen?
Also ich kann mich an mindestens 4 Fälle erinnern in 35 Jahren.
Das ist jetzt nicht das oft. So.
Nee, aber ich meine, im 19. Jahrhundert hat man Glockenanzeige gebaut und da sind auch nicht viele Menschen lebend begraben worden. Also natürlich kann das passieren und es passiert am ehesten, wenn du halt noch nicht viel weißt über deine Patienten. Und als wir damals angefangen haben, gab es hier an der Uni einmal im Monat 20 Minuten Vorlesung von unserem Chef. Und es gab, glaube ich, ganze 2 Lehrbücher. Ja. Und es gab Abenteurer wie uns, die gesagt haben, wir probieren es jetzt. Und das war damals wirklich Versuch und Irrtum. Mhm. Das war, wenn du es jetzt nicht probierst, dann wird es halt nie was. Und fällt mir noch was ein, es gab ein amerikanisches Fachbuch, das war damals noch sehr dünn, heute kannst einen erschlagen damit, von Douglas Mader. Und Mader war für mich Gott himself. Ja, also ja. Mittlerweile habe ich aber, wie wir alle gemerkt, okay, der kocht auch noch mit Wasser und macht nichts anderes als wir, aber der war mal in Salzburg und hätte ich Sabine nicht gehabt, ich wäre nicht auf diesen Vortrag gegangen, so einen riesen Respekt hatte ich vor diesem Mann und ich sehe uns da noch auf der Burg in Salzburg stehen, wo Sabine gesagt hat, jetzt tu dich doch nicht auf, das ist auch bloß ein normaler Mensch und ich war so aufgeregt wie vor meinem ersten Date.
Ja, dann hat er mich immer vorgeschoben mit einem, ich spreche so schlecht Englisch. Dann habe ich einen gesagt, hi Dr. Mader. Zu mehr kam ich gar nicht mehr, weil schon hatte ich den Ellbogen in den Rippen und bin auf die Seite geflogen. Ja, und schon hat der Herr Bauer mit ihm gesprochen. Ja. Nein, aber die das war damals. Stunden. Ja, nicht ganz, aber Doug war ja schon immer ganz, ganz offen. Ja, also der Kollege und hat uns sofort auch, wir haben ja das von der Spornschikote erzählt mit der nekrotischen Harnblase und da haben wir ihn gefragt, ob er sich das erklären kann, sagt er, ja, ganz klar, ihr macht es ja an der falschen Stelle auf. Und mir so, was? Moment. Und dann hat er sofort, ja, gib mir ein Papier und einen Stift, give me pen and paper. Und dann hat er uns sofort den OP-Zugang aufgemalt. Das war für uns was ganz Neues, weil zu der damaligen Zeit wir im Haus haben uns ausgetauscht. Wir haben immer wieder auch mit den Kolleginnen, die damals da hier tätig waren, immer wieder gesagt, Mensch, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Außerhalb, wenn du jemanden gefragt hast, der hat ja gesagt, nö, das funktioniert bei mir immer, hat er aber nie erklärt, wie es funktioniert. Und dann kam eben Douglas Mader und dann hat er sofort alles auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja genau, der hat einfach gesagt, nee, das ist so und so und warum soll ich es euch verheimlichen, weil es hilft euch ja nur weiter. Und das war für uns natürlich damals eine super Erfahrung. Ja,
aber die Amis waren da einfach auch anders drauf als hier in Europa. Da gab es schon viel Konkurrenzdenken auch zwischen den Unis und auch diesen ewigen Druck, du musst Artikel schreiben, du musst Vorträge halten. Und so, da waren die Amerikaner anders.
Okay. Ja, also ich sehe bzw. ich höre schon, ihr habt wirklich Unmenge von Geschichten. Ich glaube, wir könnten jetzt noch die nächsten Stunden so weitermachen.
Ziemlich sicher.
Zieht es dich denn jetzt Richtung Säugetier? In welche Richtung zieht es dich denn jetzt, Sabine?
Nee, ich bleibe den Exoten erhalten. Ja. Definitiv, also Reptilien ist einfach mein Schwerpunkt. Mhm. Ich bin ja auch Fachtierärztin für Reptilien. Wir haben ja hier auch exotische Säuger. Das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Also so in die Richtung wird es sein.
Was zählt dazu?
Ach, die Waschbären, Großkatzen, solche Sachen, also Kleinkatzen muss man ja sagen, exotische, aber so in diese Richtung. Ich bin noch nicht ganz entschieden, was ich mache, also ich habe ja auch noch ein paar Tage Zeit, aber es ist tatsächlich, ich bleibe definitiv in der Exotenmedizin.
Okay, ja, ich bin gespannt. Wir haben ja immer unser Tier des Monats. Hast du irgendwie so ein paar Lieblinge oder ein paar Sorgenkinder, die du gerne vorstellen möchtest?
Ja, mir liegen tatsächlich so ein ganz klein bisschen unsere ganzen virusinfizierten Tiere am Herzen. Wir haben ein ganzes Gewächshaus voll mit virusinfizierten, also herpesvirusinfizierten Landschildkröten, die super zu halten sind. Die zeigen ja auch alle überhaupt keine Symptome. Sie sind aber halt virusinfiziert und könnten andere anstecken. Aber wenn jemand sich zum Beispiel entscheidet, eine Landschildkröte zu halten und er weiß vom Platz, es geht nur eine, was ja sowieso immer am besten ist, sie einzeln zu halten, dann kann man auch mal so eine herpespositiven Schildkröte zum Beispiel einfach eine Chance geben. Oder es kam ja jetzt im letzten Monat ja auch eine Beschlagnahme mit Schlangen. Da waren ja auch anscheinend wirklich virusinfizierte Tiere mit dabei. Deswegen auch die haben ja, sind meistens ja nur Träger dieses Virus und erkranken selber gar nicht dran. Deswegen, wenn jemand sich entscheidet, dass er eh nur ein Tier zum Beispiel übernehmen kann, dann könnte man auch mal so einem viruspositiven Tier tatsächlich eine Chance geben.
Das ist auch jetzt nicht lebensverkürzend oder so ein Virus.
Meistens überhaupt nicht. Die sterben ganz häufig an anderen Dingen. Bei Schlangen kann es hin und wieder mal sein, dass wenn die sich, sag ich jetzt mal ganz lapidar, einen Schnupfen einfangen, dass das Virus dann schon auch, weil einfach die Immunabwehr geschwächt ist, dass sie schon auch mal das Virus ausleben, wie wir so schön sagen. Bei den Herpesschildkröten, die sterben meistens eher an Leber- und Nierenversagen als an ihrem Virus. Die kriegen vielleicht mal im Herbst einen Schnupfen, ja, aber das meiste ist tatsächlich, also wir haben Tiere hier sitzen seit vielen, vielen Jahren, die positiv sind, aber nie auch nur im Ansatz ihr Virus ausleben.
Mhm. Haben denn die Besucher, die Besucherinnen hier ein bisschen Vorbehalte, wenn ihr sagt, irgendwie die haben ein Virus oder so? Also merkt ihr das dann gleich in der Reaktion oder?
Wir sagen das dazu, wobei wir eigentlich zu diesen viruspositiven Tieren keinen Kontakt herstellen. Also wenn sich jetzt jemand gezielt für so ein Tier interessiert, dann stellen wir die ihnen schon vor. Aber wenn man zum Beispiel jetzt bei uns zu Besuch kommt, sieht man jetzt nicht unbedingt eine herpesviruspositive Schildkröte. Die sind bei uns ja gesondert untergebracht.
Genau, aber jetzt kann man sich gezielt danach erkundigen.
Ich bitte darum.
Liebe Sabine, also war wirklich spannende halbe Stunde. Ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft und danke, dass wir den Podcast noch umsetzen konnten. Vielleicht für dich auch eine schöne Erinnerung.
Ja klar, vielen Dank.
Das Leben geht weiter, Markus, ne?
Ja, wat mut. Ich glaube, wenn was ist, und sie Zeit hat, kann man sie bestimmt mal anrufen und sagen, Öfi, was denkst du?
Fettchen Keimern am Bein.
Ja, nee, es geht gar nicht so unbedingt um Unfälle, aber ich glaube, was ein gutes kollegiales Verhältnis ausmacht, ist auch mal sagen zu können, du, ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Und das ist bei jemandem, den du so lange kennst, mit dem du auch so viel Müll und so viele schöne Dinge erlebt hast, ist es super einfach. Und deswegen bin ich mir sicher, das wird gehen. Und wir haben ja schon ganz viele Restaurants uns ausgesucht, wo wir seit Jahren miteinander essen gehen wollen. Ich denke, da wird es kein Mangel sein, aber man wird ganz, ganz klar merken, dass jemand, der traurigerweise für selbstverständlich gehalten wird, dass der fehlt. Weil das muss man auch sagen, Sabine hat ganz, ganz lange gebraucht, das Wort Nein zu lernen. Da hat auch eine gemeinsame Freundin von uns, glaube ich, viel dazu beigetragen, die Ricke, die sie da trainiert hat. Und Sabine hat eher, bevor sie an das Wort Nein denkt, ein, das kann ich übernehmen. Und so gesehen freue ich mich jetzt, dass du einen neuen Anfang machst für dich, wo du nicht so viele freiwillig aufgehalste Bürden hast wie bei uns, die einen ja wirklich auffressen können. Also das muss man hier sagen, es gibt so viele Dinge, die die Tierärzte ganz selbstverständlich nebenher machen, die eigentlich überhaupt nicht ihr Beritt sind. Aber wenn man es nicht macht, bleibt es liegen. Und
naja, wenn man Verantwortung hat, ne?
Ja.
Oder das Gefühl hat von Verantwortung.
Ja, ja. Wenn man Verantwortung übernimmt. Mhm. Das Übernehmen ist das Problem. Du kannst ja auch sagen, es interessiert mich nicht. Und das hat Sabine bis heute nicht gelernt, dass sie sagt, es interessiert mich nicht. Sondern da wird eine Lücke entstehen. Da müssen wir hausintern ganz viel umverteilen und umorganisieren. Und den Schuh muss ich mir leider anziehen, diesen rundum Wohlfühlservice, den hat man ganz selbstverständlich angenommen und deswegen jetzt auf diesem Weg mal wirklich ein zutiefst ernst gemeintes Danke, Sabine, weil ja, du wirst hier massiv abgehen, nicht nur, weil du eine brillante Tierärztin bist, sondern weil du du bist. Und na, Tierarzt sein ist eine Sache, guter Tierarzt sein auch, ja. Aber als Mensch wirst du mir definitiv abgehen.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Markus, für diese wirklich tollen Worte. Die gehen einem natürlich direkt ins Herz. Ja. Nein, es war ja eine wirklich wunderschöne Zeit hier. Ich habe sie auch wirklich sehr, sehr genossen. Und wie ich dir ja schon gesagt habe, ich werde ziemlich sicher deine Nummer weder blockieren noch löschen. Also du darfst und die ganzen Kollegen hier sich natürlich immer gerne melden. Und ich bin ja für viele Schandtaten bereit. Also wie gesagt, ihr werdet mich ziemlich sicher immer noch ertragen müssen auf die ein oder andere Art das und Weise.
Wäre
mir auch wenn ich lieb. Nicht mehr dauernd da bin.
Ja, und ich meine, du weißt ja, da drüben gibt es ein wunderbares Eis und einen Doppio-Espresso.
Ja, so ist es.
Wunderbar. Danke euch beiden heute ganz herzlich. Ja. Wie geht's denn bei uns weiter? Ich glaube, ihr habt schon wieder irgendwie einen Schlachtplan mit Gründung von Verbänden oder sowas, hast du angedeutet.
Ja, also es ist dringend an der Zeit und da ist Sabine übrigens auch dick mit im Boot und ich hoffe, du bleibst es auch.
Ja.
Es gibt ja keine rechtliche Definition, was eine Auffangstation ist. Es gibt aber viele, im Schwäbischen sagt man Furzideen, also Ideen, die einem im Hirn rumspuken und die Menschen mit dem Begriff Auffangstation verbinden und da läuft sehr vieles schief. Also nicht nur, weil man die dann irgendwann vielleicht auflösen muss, weil sich die Tiere und die Kacke bis zur Decke stapeln, sondern auch, weil so kleine Stationen in den Ruin getrieben werden, weil man sich Infektionen reinzieht und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir hätten das gerne im Rahmen eines Verbandes, der dann aber auch im Grunde durch die Mitgliedschaft ein Qualitätssiegel bedeutet. Quasi die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und da haben wir jetzt schon sehr viel Vorarbeit geleistet mit einigen Kollegen, also nicht nur aus dem Haus, sondern auch aus anderen Stationen. Es gab schon erste Treffen und es muss einfach, wie soll ich sagen, eine Linie rein. Und die wollen wir erzielen.
Okay, da reden wir das nächste Mal drüber.
Gerne.
Alles klar. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Deshalb abonniert unseren Podcast Wissen schützt Tiere, zum Beispiel bei Spotify oder Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich sage ciao zu euch beiden. Servus, Markus und Sabine.
Pfiat.
Ciao.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.